Der Alles ist Eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Falls du, liebe Hörer, dich nicht gut fühlst oder krank sein könntest, bitte ich dich, an dieser Stelle den Podcast zu unterbrechen und eine richtige ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und in dieser Folge spreche ich mit Tanja Riemensperger. Sie ist Emotionscoach und wir haben uns mal unterhalten über das, wie Beziehungen uns formen, wie wir Beziehungen formen und wie wir doch auch ganz viel lernen aus dem, was uns Beziehungen so ins Leben spielen. Und drum gibt es jetzt eine Folge über Beziehungen, über die Liebe, übers Scheitern, übers Lernen, das Weiterentwickeln, über dysfunktionale Beziehungsmuster und Hindernisse in der Selbstentwicklung. Hab viel Spaß, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Liebe ist das, was wir oft an der Benutzeroberfläche haben, so hier, ich habe eine Beziehung, ich habe eine Liebe, ich habe einen Partner, aber innen drinnen suchen wir ja eigentlich ein bisschen die Beziehung zu uns selbst.
Ja,
Kannst du mir sagen, du arbeitest viel mit Frauen, die eben genau diese Unterstützung auf der Suche brauchen zu dieser Beziehung zu sich selbst. Kannst du mir sagen, was da ganz häufig so als Muster kommt und vielleicht, was du auch aus deinem eigenen Leben kennst und wo du weißt, das sind Themen, durch die man durcharbeiten muss und wo du eben sagen kannst, wie funktioniert das gut? Was sind so Muster, die bei den Menschen, mit denen du arbeitest, immer wieder auftreten, wenn es um Beziehungen geht? Und was steckt dahinter?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ja, wie alles fängt das ja bei uns selbst an. Und ich habe das quasi mit meinem eigenen Leib erfahren. Ich bin ja auch zweifache Mutter und ich arbeite viel mit Müttern, mit Frauen und Müttern, die ja im Laufe des Lebens so ein bisschen sich selbst verlieren und vergessen. Und das war bei mir tatsächlich auch so. Man ist erstmal verliebt, frisch verliebt und dann kommen irgendwann mal die Kinder und man gibt ganz viel Zeit für die Kinder und irgendwann mal geht diese Beziehung zum Partner schon so ein bisschen in den Hintergrund, weil ne, Alltag, Stress, Arbeit, Kinder und am Ende auch zu sich selbst, weil man will allen gerecht werden, man will eine gute Mutter sein, man will ja alles unter einen Hut bekommen und man versucht alles zu machen, nur man vergisst sich selbst. So. Und das war tatsächlich bei mir auch so. Und irgendwann mal dachte ich so, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Irgendwie fehlt da was. Irgendwie bin ich unzufrieden. Und ich glaube, dass genau solche Frauen auch bei mir irgendwann mal zu mir kommen und sagen, irgendwas fehlt. Irgendwas, ich fühle mich unzufrieden, nicht glücklich und ja, ich habe Mann und Kinder oder vielleicht bin ich auch in einer unglücklichen Beziehung und weiß nicht, ach, will ich das noch, will ich das nicht, aber mich plagen die Schuldgefühle, was ist, wenn ich mich trenne, was ist mit den Kindern und ja, solche Sachen. Ja, so ein Punkt stand ich auch. Ja, und mit diesen Frauen arbeite ich, die gerade an so einem Punkt stehen, wo die wissen, okay, da fehlt was, aber die noch nicht so ganz greifen können, was.
Das ist wie ein Knoten, der auf den ersten Blick gar nicht so wirkt, als ob man ihn überhaupt entknoten könnte. Der gordische Knoten damals in der Legende wurde zerschlagen. Und dann war das Seil auch offen. Was war dein Zerschlagen?
Ich glaube, ich hatte keinen besonderen, also so Anlass, sondern ich habe dann irgendwann mal das Buch, ich glaube, das kennt jeder, das Café am Rande der Welt gelesen. Ich glaube, ich habe das mal geschenkt bekommen von einer Freundin und habe das Buch gelesen und dachte mir so, oh ja, also irgendwann, es hat schon Klick gemacht. Ich dachte so, boah, will ich das wirklich? Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, möchte ich die nächsten, weiß nicht, 40, 50, 60 Jahre so leben, wie ich gerade lebe? Bin ich gerade glücklich mit dem, was ist? Oder gibt es da noch mehr? So, das ist, ich habe diese Frage mir gestellt, was gibt es mehr? Und da habe ich dann angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen. So, ich sag mal, das Leben schickt dir dann so die richtigen Menschen. Damals fing es dann auch mit Insta oder Facebook an, wo so die ersten Menschen irgendwie so, ja, denke groß und was ist alles möglich und so. Da kam das schon. Und für mich war das aber noch so weit weg. Und also ich habe mir das gar nicht erlaubt. Aber so irgendwann mal kam so wie so ein Online-Workshop, ja, manifestieren. Dieses Wort manifestieren, das war so, okay, was ist das? Und das war dann so Step by Step, wo ich sagte, okay, ich schaue mal, okay, wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Selber geguckt, wenn alles möglich wäre, was wäre es dann? Und dann, das waren so die ersten Schritte und dann verändert sich das. Ich habe angefangen, überhaupt mich mit mir selber zu beschäftigen, weil ich wusste nicht, was will ich? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Was will ich? Also so überhaupt so, was ist in mir drin? Was würde mir Freude bereiten? Was sind meine Träume, wenn ich keine Ängste hätte? Wovon habe ich vielleicht als Jugendliche oder als Kind geträumt? Weil damit beschäftigen wir uns ja einfach zu wenig.
Und das ist ja auch nicht der erste Reflex, wenn wir merken, dass zum Beispiel eine Beziehung uns anstrengt zum Partner. Dann denken wir doch nicht als erstes zurück, was sind denn eigentlich meine Träume als Kind gewesen? Das ist ja schon ein weiter Stretch eigentlich von der aktuellen Situation, die oft genug auslaugt. Und ich sehe das ganz viel, dass Menschen zu mir kommen, sind völlig erschöpft und die haben nichts mehr übrig für sich, aber kommen dann auch nicht mehr in eine liebevolle Beziehung zu ihrem Partner oder zu ihren Kindern. Merken das und merken aber auch, sie finden keinen Weg raus. Und was du gerade sagst, ist ein ganz revolutionärer Gedanke, denn auch wenn das Symptom eine Störung der Beziehung im Außen ist, dann geht es im Kern immer als erstes um die Beziehung zu dir. Das ist in meinen Augen in der Familie die wichtigste Beziehung, ist die zu dir selbst. Dann kommt die Beziehung zu deinem Partner und dann kommt die Beziehung zu deinen Kindern. Das ist die Reihenfolge, in der das eigentlich stehen muss. Wenn ich keine Beziehung zu mir habe, dann lutscht mich dieses unmittelbare Bedürfnis anmelden von Kindern völlig aus. Wenn denen was nicht passt, und das machen die schon, bevor sie sprechen können, dann schreien die. Und da kannst du gar nicht, das ist imperativ. Da musst du dich mit auseinandersetzen. Und ganz oft haben wir das aber nicht gelernt, uns mit Bedürfnissen sinnvoll auseinanderzusetzen und schon gar nicht mit unseren eigenen, weil wir gar nicht ganz genau wissen, was die sind, weil die einfach ins Unbewusste kommen. Das, was wir als Kind geliebt haben, wird irgendwann verschüttet. Und dann ist es erstmal weg. Und der Mangel von dem, was wir als Kind geliebt haben, ist dann das, wenn wir es ganz arg vereinfachen, was uns später stört. Wenn für mich immer die Leichtigkeit wichtig war und auf einmal bin ich in einer Beziehung, wo ich auf alles aufpassen muss, weil ich zwei kleine Kinder habe und so ein Mann-Baby, ja, der auch Versorgung braucht, dann ist die Leichtigkeit weg. Und dann kommen Symptome, dann geht es den Menschen nicht gut. Was waren denn deine Erlebnisse, als du gemerkt hast, wenn ich mich um mich kümmere, dann geht es mir besser? Erste Frage dazu, was hatte dich gehemmt? Was war deine stärkste Schwellenhüter, der dich aufgehalten hat, um zu gucken, dass du dich um dich kümmerst? Und das Zweite, was ich dazu wissen möchte, gerne, was hat es dann im Außen als Konsequenzen gehabt, dass du dich um dich gekümmert hast?
Also bei mir waren die Kinder tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich überhaupt so ein bisschen angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen. Vielleicht gehe ich da auch nochmal so zurück. Ich habe gewisse Dinge gemerkt, also bei mir selber, wenn die Kinder ja nicht gerade so das machen wollten, also was oder machen.
Wenn sie nicht funktioniert haben.
Genau, wenn sie nicht funktioniert haben. Genau das, dass ich bei mir gemerkt habe, boah, das macht mich so innerlich so wütend und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also gewisse Emotionen kamen hoch und ich wollte es ja aber nicht. Ich wollte ja nicht meine Kinder irgendwie anschreien oder verurteilen und aber ne, es war da und ich dachte so, boah, ich will dem aber nicht hilflos ausgeliefert sein. Und ich glaube, das war so der erste Grund, wo ich angefangen habe, so mit der menschlichen Psyche allgemein zu beschäftigen, wo ich sagte, boah, ich will das nicht. So dieses, ich habe selber nicht so eine schöne Erfahrung vielleicht als Kind manchmal gemacht. Und ich wollte diese Erfahrung nicht meinen Kindern weitergeben. Und klar, ich habe dann angefangen so, ach, was kann ich denn tun? Weil mir war das bewusst, also so wirklich so ungeflektiert war ich nicht, dass ich gesagt habe, die Kinder sind schuld, also die hören nicht, die funktionieren nicht. Und natürlich war mir auch bewusst, dass der Partner, klar, ich habe auch ihm erstmal die Schuld gegeben, ja, ne, so und so. Und trotzdem war mir das bewusst, dass es ja auch bei mir irgendwas in mir ist, warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Und darauf habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich habe mir schon gedacht, okay, wenn ich gucke, okay, auf meine Emotionen, auf meine Gedanken, auf wie ich darauf reagiere, dass sich das im Außen verändert. Also ich habe das ja auch dann getestet. Also ich habe dann ja geguckt, dass ich ruhiger bin, zum Beispiel auf die Reaktion bei Kindern. Und ich habe das im Außen schon wahrgenommen, dass die Kinder da ja auch anders reagiert haben. So, das war gut. Bei den Kindern hat das gut geklappt, bei dem Partner muss ich sagen, da sind wir beim Thema, was hat sich im Außen oder was war im Außen dann anders. Ich habe, klar, natürlich hab ich auf gewisse Dinge anders reagiert und liebevoller, aber ich habe auch meinen Partner hinterfragt, so, weil ich ja gesagt habe, will ich das so? Weil ich habe mich erstmal mit mir beschäftigt und was war mir wichtig. Und dann habe ich verglichen, gehen wir dann denselben Weg oder hat er dieselben Werte? Weil ich habe, wenn ich mich dann auseinandergesetzt habe, was macht mir Freude, wo möchte ich hin, wenn ich zum Beispiel persönlich wachse oder in Zukunft mir das und das wichtig ist, als Beispiel zu reisen, oder ist jetzt nur ein Beispiel, geht er mit mir diesen Weg? So. Und ich merkte, dass gewisse Sachen da, wo ich konnte ja nicht bei ihm ankommen. Der lebt in seiner Welt und für ihn war das genug. Und dieses Wachstum, was ich unbedingt anstreben wollte, so ein bisschen so, ich will mehr, lass uns doch irgendwie mehr, so. Das ist doch nicht alles. Hat er gedacht so, hä, was willst du von mir? So. Und das war dann so, ich dachte, oh nee, was soll ich jetzt machen? Das war schwierig. Das war schwierig.
Wie alt warst du da?
Das ist noch gar nicht so lange her.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 38. Mhm. Das war so vor 4, 5 Jahren. Vor 5 Jahren hat das angefangen und vor genau 4 Jahren haben wir uns dann getrennt. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren alleine mit den Kids. Das war auch klar, war ein Prozess so, ne? Ich habe es eine Zeit lang versucht, so mit auf den Weg zu nehmen. Aber du weißt ja selber, wie das so ist. Du kannst ja keine anderen Menschen verändern. Du kannst nur dich selber verändern. Und es kann natürlich sein, dass manche Menschen dich so annehmen, wie du bist. Und manche lehnen dich aber ab, weil die dich anders kennen. Also so wie so eine alte Version. Und ich weiß noch ganz genau, dass er zu mir einmal gesagt hat, so, also so wie du gerade bist, will ich dich nicht haben. So tatsächlich, diesen Satz habe ich bekommen. Und ich glaube, das war auch einer der Auslöser, ich sagte so, boah, ja, dann, nee, also es gibt für mich kein Zurück mehr. So.
Das ist ja, also ohne dass wir jetzt hier ein tiefes therapeutisches Gespräch haben, aber natürlich ist das auch die Erfahrung aus deiner Kindheit, wo du selber funktionieren musstest. Und wenn jemand funktionieren muss, dann schwingt immer diese Einstellung mit, so wie du gerade bist, so will ich dich nicht haben.
Ja, genau.
Wie gut eigentlich, dass er dir das so als Kristallisationspunkt gegeben hat, sodass du da das nochmal erleben konntest, dass das wirklich nicht das Muster, das System ist, in dem du leben möchtest. Aber natürlich, radikale Entscheidung.
Ja.
Es gibt, das habe ich von dem großartigen Faruk gelernt, es gibt von Tony Robbins ein Zitat, er sagt, wir Menschen haben zwei Urängste. Ja. Und die eine Angst ist, ich werde nicht geliebt. Die zweite Angst, ich bin nicht genug.
Ja.
Und diese zwei Ängste, die können uns den Tag ganz schön durcheinander bröseln. Wir können nämlich da hin und her fallen und in der Hoffnung, geliebt zu werden, irgendwas machen und dabei feststellen, da bin ich auch nicht gut drin. Aber weil es eben nicht das ist, wofür wir eigentlich da sind. Und dann verbiegen wir uns. Und in der Regel, deswegen frage ich nach deinem Alter, in der Regel ist es so, dass wir 30 Jahre aushalten. Von da, wo das innere Kind also entstanden ist, quasi, wo das tatsächliche Kind so eine kleine Abspaltung hatte von dem verletzten inneren Kind, das nämlich anfangen musste, eine Strategie zu entwickeln. Eine Strategie, um genau diese beiden Urängste zu bearbeiten. Ich wurde nicht geliebt, also ich werde nicht geliebt und ich bin nicht genug. Und die Strategie des Kindes wird zum Problem des Erwachsenen. Und das dauert in aller Regel so bummelig 3 Jahrzehnte und danach kann man nicht mehr. Dann hältst du es nicht mehr aus, dich zu verbiegen. Und dann passiert was. Entweder das Gefühl, ich bin unzufrieden. Oder das hat dann viele Auswirkungen. Das heißt dann zum Beispiel, dann wechselt jemand auf einmal einen Job. Oder hat so ganz spannende Wünsche. Also ich möchte zum Beispiel Sabbatical auf dem Segelboot machen.
Ja.
Das ist ja nicht irre. Das ist ja schlau. Das ist ja genau das, was dieses immer weiter so wirklich nachhaltig aufbrechen würde.
Ja, aber passt sogar fast vom Alter.
Deswegen sage ich es. Ohne dass man da ganz, ganz viel fragen muss, kann man das immer so ein bisschen, finde ich, als Idee hingeben. Und ganz, ganz oft ist es so. Und werd nicht zu persönlich mit deiner Aussage, aber du hast es ja seitdem wieder probiert, Beziehungen zu haben. Wie erlebst du denn als quasi Survivor der dunklen Nacht der Seele, wie erlebst du denn dein Hineintasten in neue Beziehungen? Was klappt leicht? Was klappt nicht leicht? Wo behältst du dich leicht? Wo verlierst du dich leicht?
Ja, die letzten 4 Jahre ist echt einiges passiert. Ich hatte dazwischen tatsächlich einen Freund, mit dem ich etwas über ein Jahr zusammen war. Und das war aber dann, also es war schon wieder ziemlich schnell. Also ich habe mich von meinem Ex getrennt und ein halbes Jahr später hatte ich das Gefühl, also ich hatte schon das Gefühl, ich will gar nicht alleine sein. So, das war, ich muss sagen, ich habe mein ganzes Leben, war ich nicht alleine. So. Und genau darum geht es ja, das ist dieses allein auszuhalten, alleine zu sein, mit sich selbst zu sein, das war, glaube ich, echt schon schwierig, auch wenn ich gedacht habe, ich beschäftige mich mit mir selber und hier und da, habe ich irgendwie jemanden gebraucht und die Beziehung war auch ein Learning und da habe ich schon gedacht, so ja, ich bin schon stark, ich bin selbstbewusst und trotzdem kamen immer wieder Situationen und ich habe da einen Mann gehabt, einen Freund gehabt, der ähnlich wie mein Vater tatsächlich war. Also anders, aber ähnlich vom gewissen Verhaltensweisen, so wo ich dann mir damals nicht bewusst immer wieder in diese kleinen, also dieses innere Kind, was angetriggert wurde, immer wieder kam das hoch. Mir war das aber tatsächlich noch gar nicht so bewusst. Und ich habe also mit diesen Bewältigungsstrategien oder was, wie du das vorhin genannt hast, mit diesen Mustern einfach unbewusst gelebt.
Und immer ist es unbewusst, auf jeden Fall.
Genau, und als wir uns dann getrennt haben, war das für mich echt so, boah, es war nicht einfach. Und da habe ich gedacht, so, ne, ich will nicht mehr. Ich habe dann echt so gesagt, ich nehme mir Zeit für mich selbst. Und ich bin ja selber ins Coaching reingegangen. Da habe ich auch meine Coaching-Ausbildung gestartet, wurde viel gecoacht. Und da habe ich echt gut was für mich verarbeiten können. Aber ich alleine so. Ich war eine ganze Zeit alleine. Was ich halt auch wichtig finde, wir denken immer, wenn wir alleine sind, also wenn wir keinen Partner an der Seite haben, ja, wir sind, wir heilen und das Thema ist für uns gegessen und ich habe das geheilt und hier und da. Und dann, ja, klar, wenn du alleine bist, hast du keinen Spiegel, keine Projektion, außer klar, meine Kinder immer wieder. Und dann kam plötzlich auch ein Mann in mein Leben und ich so, ja, das da dachte ich so, ja, okay, wir versuchen es nochmal und dann wieder, bum, bum, kommt so ein Spiegel und ich so, oh mein Gott, was ist das denn schon wieder? Und ich wusste gerade wieder nicht, was los war und mir war aber trotzdem eins bewusst, das bin nicht ich im Hier und Jetzt. Es ist irgendwas Altes, was noch so, oder irgendein Anteil, der in mir wirkt, der stark ist, wo ich tatsächlich manchmal noch gar nicht so richtig angeben kann. So, es war letztes Jahr im Sommer. Und das war für mich nochmal so, ja, okay, da gibt's noch mehr und nochmal rein damit. Und boah, und in den letzten Monaten ist so, so viel passiert und es ist so schmerzhaft manchmal, aber auch heilend, weil ich immer mehr diese Ressourcen, die ich im Hier und Jetzt habe, immer mehr nutzen kann. Also mir wird das immer bewusster und egal, wenn was vom Außen kommt, ein Spiegel, dass ich da nicht so tief reinfalle, dass ich da nicht ohnmächtig dem gegenüber bin, sondern dass ich ja damit umgehen kann, dass ich heute diese Ressourcen habe, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, ja, zu früher. Und ich weiß nicht mehr, ob ich deine Frage richtig
beantwortet habe. Du hast einen ganz wichtigen Aspekt auch angesprochen. Wenn wir nicht in der Situation sind, die uns triggert, fühlt es sich leicht an, erleuchtet zu sein.
Und genau.
Das hat Ram Dass mal gesagt. Wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann geh mal für eine Woche zurück in deine Herkunftsfamilie.
Genau.
Und natürlich hast du nichts anderes gemacht, als den Trigger entfernt. Und dann fühlt man sich leicht gut. Und was du davor erlebt hattest, war ja natürlich auch etwas, was auf beide diese Urängste eingezahlt hat. Ich werde nicht geliebt und ich bin nicht genug. So, und dann ist die Beziehung zu Ende. Und dann fühlt man sich automatisch wie, ich werde nicht geliebt, weil eben keiner da ist und ich bin nicht genug. Und wir sprachen schon über deinen Umgang mit Ängsten und das hast du mal gesagt, und endlich kommt so ein gesunder Zugang zur Angst.
Genau.
Die Urängste, die sind ja auch wichtig. Also dieses Ich werde nicht geliebt führt natürlich auch dazu, wenn das, sagen wir, nicht die pralle, versengende Sonne der Wüste ist, sondern wenn das die Morgenröte der aufgehenden Sonne ist, dann ist das als Angst natürlich gut, weil wir uns dadurch sozial verhalten, weil wir uns da so ausrichten auf unsere Kernfamilie, auf Menschen, die uns gut tun. Also ein ganz kleiner Schimmer von Angst, ich werde nicht geliebt, ist für die soziale Zelle von großer Bedeutung. Die Frage ist immer, woher kommt denn meine Intention? Ist sie, weil ich ein Defizit in mir versuche zu beheben? Das heißt, ich hole mir Liebe von irgendjemand, der mich bitteschön bestätigen muss. Das war mein Team auf jeden Fall, in dem ich war. Ich habe sehr viel Bestätigung früher gebraucht in Beziehungen. Und wusste das aber nicht, ne, dass das mein Muster ist. Dann aber ist natürlich der ganz große und, sagen wir, der schockierende Schritt, ist festzustellen, dass wenn du mit einem anderen Menschen Freundschaft oder Liebe spürst, dann hängt das damit zusammen, dass er dich mit etwas verbindet, was in dir ist. Du könntest keine Liebe spüren, wenn nicht in dir die Liebe ist. Und das war für mich der Schlüssel, dahin zu kommen, dass ich auch offensichtlich selbst Liebe generieren kann. Da gibt es ja nur drei, die romantische, die zu Kindern und die freundschaftliche. Und alles aber hat seine Wurzel in uns und kann da rauskommen und gibt da kommt ein Impuls dann, den wir verarbeiten können.
Ja. Ja.
Und was du erzählst, das ist ja so klassisch. Ich habe das auch in verschiedenen Beziehungen durchgekaspert. Ich habe immer wieder das gleiche Muster gehabt. Ich habe einfach nicht verstanden, was ist, bis ich es also so verkackt habe, dass ich nicht mehr dran vorbeischauen konnte. Gestern erst habe ich eine Nachricht bekommen von Mike übrigens, und er hat mir ein Rumi-Zitat geschickt, und das ist transformiert zu you have to break your heart so often until it's open.
Ja.
Oh, hits home, ja.
Was, okay.
was für eine spannende Sache. Das ist kein Selbstzweck, wenn uns das Herz wehtut. Sondern das ist was uns hinbringt zu dem, wo wir eigentlich hingehören. Und dann, wenn wir da sind, wo wir hingehören, sagen wir räumlich, aber auch vor allem in dem Beziehungsraum nach außen, im Beziehungsraum nach innen, dann hat das Herz die Chance, sich zu öffnen. Und dann hat es nicht mehr diese zwei Fragen. Werde ich denn geliebt? Oder bin ich denn genug? Sondern es kommt aus innen raus, so eine Sicherheit.
Ja, boah, Sicherheit. Du hast gerade ein Wort gesagt, Sicherheit. Und ich glaube, das ist so bei mir, da gehe ich sehr stark in Resonanz, weil das ist genau das, was bei mir immer wieder als Trigger auch quasi kommt, dass ich mich sicher fühlen möchte. So. Und ich weiß, na, aufgrund meiner Vergangenheit und wenn wir auch, keine Ahnung, über Bindungsmuster oder was auch immer sprechen, ich weiß, dass dass die kleine Tanja eine Zeit lang auch einfach sich nicht sicher gefühlt hat, so, na, und das war jetzt auch gar nicht gewollt oder so, na, von, weiß nicht, meinen Eltern, wie auch immer, da geht, das wollen wir ja gar nicht hier irgendwie in Schuld oder so da stehen lassen, sondern es geht darum, dass ich in dem Moment, als ich die Sicherheit oder die Liebe gebraucht hätte, so mit, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren, vielleicht noch früher, ich aber Ängste verspürt habe. Also ich habe keine Sicherheit gespürt. Und ich hätte damals genau diese Sicherheit und die Liebe gebraucht, weil das ist ja genau das. Und ich konnte, aber ich war so verängstigt. Also ich hatte keine Ressourcen in dem Moment. Und das ist halt so in meinem Nervensystem anscheinend so abgespeichert gewesen, dass es jetzt erst, dass es mir mit 38 Jahren erst bewusst geworden ist, dass das das Wichtigste ist, dass das sich lösen darf und dass ich Sicherheit spüren kann. Und natürlich in mir, aber gleichzeitig auch in Verbindung mit Menschen. Also ich habe mal den Satz gehört, das, was wir in Bindung verlernen oder die Trauma, die wir in Bindung lernen, die Traumata, korrigieren wir auch in Verbindung wieder. Das heißt, wir heilen wieder in Verbindungen. Dass wenn jemand da ist und diese Ängste hochkommen, diese Unsicherheiten, dass gerade so Körperkontakt, ne, wo Oxytocin ausgeschüttet wird, dass wir da unser Nervensystem beruhigen können, die Sicherheit da ist und wir heilen können. Und wenn wir das öfters haben, so in Koregulation, ne, dann können wir auch alleine damit besser umgehen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass auch jemand da ist, dass wir da nicht komplett alleine durchgehen müssen. Und das ist für mich gerade so, so wichtig. Und ich merke dadurch, dass ich in Anführungszeichen mein Muster oder meine alten Ängste, ja, damit besser umgehen kann und damit besser leben kann.
Ja, ganz oft ist es so, dass wir diese Beziehungen dann haben, wenn es um so romantische Liebe geht, denn in der freundschaftlichen Liebe hast du diese selben Erlebnisse nicht. Da fühlst du dich in aller Regel sicher. Und, ja. Und das ist ein spannender Aspekt, den wir dabei haben. Mein erster Therapeut sagte immer, Männer laden sich bei Männern auf, Frauen laden sich bei Frauen auf. Mhm. Und das sehen wir allerorten. Männerkreise gibt es und Frauenzirkel und Frauenretreats und Männer-Urschleittherapie im Wald. Und so ist es einfach, es ist was Spezifisches, in einer Gruppe mit dem gleichen Geschlecht zu sein. Und im Umkehrschluss bedeutet es natürlich auch, dass wenn wir uns da und da jeweils aufladen, wenn wir zusammenkommen, dann hat es eben Potenzial, das Funken spülen, auch dass man sich schleift aneinander, reibt aneinander, dass sich da was verändert. Und das kann anstrengend sein. Gleichzeitig ist es etwas, was uns total erweitert. Denn in der Aufladeenergie in einem Männerkreis ist es nicht so, dass es primär erweitert. Es stabilisiert und wirft mich zurück auf das, was ich als Mann bin. Aber das Die Rubberband-Exercise, das Gefühl, wie weit kann ich denn diesen Haushaltsgummi mit meinen Fingern auseinander machen, bevor ich so natürlich stoppe und kriege ich mein Rubberband weiter gedehnt, das entsteht doch dann in aller Regel über die unterschiedlichen Energien der Geschlechter.
Ja, also ich merkte so auch, ich sag mal, selbst vor 2, 3 Jahren, wo ich mich mit so Freunden oder Bekannten getroffen habe, wo schon Menschen sehr offen dafür waren, in Kontakt zu gehen, vielleicht auch einfach in so einem Kuschelkontakt oder so. Ich merkte in mir eine Unsicherheit. So.
Also, und das kann auch so eine Stressreaktion machen.
Genau.
Wenn es jetzt als Kind nicht gewohnt ist, dass du körperliche Nähe und Sicherheit spürst und auf einmal macht es jemand, dann fühlt sich das als Durchbrechen des Musters an, was du als Kind gewohnt warst. Und dann kann das stressen, wenn eine Beziehung ruhig wird und entspannt und sicher. Und was macht dann unser Unbewusstes? Fängt halt an mit Sabotageaktionen, damit endlich wieder halt der Thrill drinnen ist, den wir seit klein auf kennen, der zu Beziehungen gehört, so fühlen wir.
Ja, dieses Drama.
Das Drama.
Ja. Ja, weil wir kennen das ja nicht anders. Das ist ja für uns dann Liebe, weil das haben wir ja erfahren.
So ist es, ne? Das ist der Ausdruck von Liebe, ganz genau so ist es.
Genau.
Und wir wissen nicht, dass das es ist eine verzerrte Spiegelung.
Ja.
Es ist ein Ausdruck von einer nahen Beziehung. Also wenn ich zu jemandem keine Beziehung habe, dann kann er mich ja auch nicht aufregen. Es gibt ganz viele Leute auf der Welt, die machen lauter Sachen, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber je enger die Beziehung wird, umso mehr betrifft es mich eben. Und es ist nicht zwingend eben, was wir damals erlebt haben, Ausdruck von Liebe, aber es ist immer Ausdruck von der unmittelbar und nahen und bedeutsamen Beziehung, die wir als erstes halt in der Familie haben.
Ja.
Und ich möchte es nochmal betonen, was du vorhin gesagt hast, daraus kann kein Vorwurf erwachsen. Es geht gar nicht. jeder, der Eltern ist, macht es einfach so gut, wie er kann.
Genau.
Und das genügt völlig aus. Winnicott sagt dazu, du musst nur ein good enough mother sein.
Ja, sehr
gut. Muss nur gut genug sein. Das reicht völlig aus und das bist du eigentlich mit ganz, ganz wenig. Auf ein paar Sachen kann man achten, aber es ist weniger, als man denkt.
Ja.
Das aber muss schon da sein dann.
Ja, genau. Ja, und ich bin ja zweifacher Mama und das war ja für mich ja auch der Grund. Klar, ich irgendwann mal kam auch so bei mir so Schuldgefühle hoch, sondern also so dieses, ja, ich arbeite an mir selbst, natürlich für die Kinder, aber gleichzeitig bin ich jetzt auch zwischendurch, also ich bin ja auch selbstständig, ja auch mal weg, ne, so auf Veranstaltungen oder Retreats oder Weiterbildung, wie auch immer, da kommen auch zwischendurch so Schuldgefühle hoch, ne, weil das haben ja auch viele Frauen, das ist so, ja, wenn ich was für mich tue, ne, so, das ist auch so, das habe ich ganz, ganz viel in meinem Coaching. Ja, ne, so das Thema, okay, was dieses egoistisch sein, ja, wenn ich Pausen mache oder mal nichts tue oder Zeit für mich nehme, ja, aber dann, ne, die Kinder da und man da, dass da oft so Schuldgefühle hochkommen, so.
Wie gehst du damit um? Wie machst du das?
Ja, also tatsächlich hatte ich einmal so ein Thema in Verbindung so auf die Zukunft, wie geht's weiter, wenn ich vielleicht noch mehr weg bin und meine Kinder irgendwie anderweitig betreut werden. Da bin ich ins Coaching damit wirklich reingegangen. Das ist für mich, also oft können wir da gar nicht alleine rein, weil wir sind ja in unserem eigenen Kopf gefangen. Wir haben meistens auch oft eine negative Schleife dahinter. Und da ist es wichtig, dass jemand anders da neutraler da drauf schaut. Und ich selber habe ein Coaching genutzt und das hat die Perspektive verändert, weil das ist so wichtig, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auch dieses Gefühl, was hochkommt, mal zu prozessieren und zu gucken, okay, was ist das wirklich wahr? Was braucht es stattdessen und so? Und das hat mir gut, das hat mir gut getan, dass ich da eine andere Sichtweise darauf habe. Mhm. Ja. Und das ist das, was ich ja auch natürlich jedem empfehle, da nicht alleine durchgehen zu müssen, sondern ja, sich Hilfe zu holen, zum Beispiel von einem Coach, was natürlich sehr viel Mut braucht, ne? Aber es lohnt sich, so, es lohnt sich und genau, und das merke ich auch bei mir in der Arbeit, dass die Frauen da auch eine andere Sichtweise drauf bekommen, wenn ich sage, okay, es geht aber darum, wenn du mal kurz so 10 Minuten Zeit für dich nimmst und mal eine Grenze setzt, dass die Kinder, dass du dann auch wirklich aufgeladen bist und danach viel, viel präsenter für die Kinder da sein, weil das ist ja, was bringt dir das, wenn du die dann die ganze Zeit anschreist und du bist genervt, weil du eigentlich Zeit für dich haben möchtest, das ist für beide nicht so schön und das ist das. Und je öfters du das machst, umso mutiger oder umso mehr Selbstbewusstsein entsteht in dir. Du entwickelst so eine Ich-Stärke. Du kannst halt besser Grenzen setzen. Und das ist für mich so der erste Schritt. Ne? Wir haben darüber gesprochen, Beziehung zu sich selber. Ja, wenn du echt in die Ruhe gehst und Zeit für dich nimmst, so guckst, was brauchst du. Und das ist schon alleine, wenn du die Kinder nach Hause bringst und eigentlich 5 Minuten Zeit für dich brauchst, ist es ja schon der erste Punkt, was brauche ich, was würde mir gut tun. Das ist schon so, Beziehung zu sich selber zu stärken. So. Und wenn du das noch nicht umsetzen kannst, so eine Grenze zu ziehen, dann ist halt super, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt.
Ja, schön, genau so ist es. Ja. Mega. Danke. Tanja, wir haben einen großen Bogen geschlagen. Das ist so viel Gespräch, dass ich wahrscheinlich ein paar Minuten rausschneiden muss. Mein Ziel ist immer, unter 20 Minuten zu bleiben. Ich gucke, ob ich das schaffe. Das ist anspruchsvoll.
Ja.
Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für den Mut, mit dem du da reingehst in deine Entwicklung und für die Offenheit, mit der du es gerade berichtet hast.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich das teilen durfte.
In den Shownotes findest du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Kontaktdaten von Tanja Riemensperger. Sie ist Emotionscoach und hat als ganz ihr am Herzen liegende Zielgruppe Frauen, die die Beziehung zu sich selbst stärken wollen. Du findest dort auch zu den paar Sachen, die wir gerade gesagt haben, die einen Link verdienen, alle Links. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. So, wenn ich das vielleicht nochmal kurz in 3 Punkten zusammenfassen darf. Einfach weil es so wichtig ist. Erstens, Selbstfürsorge ist bedeutsam.
Beziehungen, Elternschaft, das sind überwältigende Anforderungen in deinem Leben. Das kann dazu führen, dass du deine Bedürfnisse, deine Identität vernachlässigst. Selbstfürsorge und persönliche Entfaltung sind entscheidend für dein emotionales Wohlbefinden und für gesunde Beziehungen. Zweitens, persönliches Wachstum kann zur Lebensveränderung führen. Diese Selbsterforschung, diese persönliche Entwicklung, das kann die eigene Perspektive, das kann deine eigenen Lebensziele erheblich verändern. Dieser Wandel kann Unterschiede in den Werten, in den Bestrebungen mit dem Partner hervorheben und das kann zu schwierigen Entscheidungen führen. Das kann zu Trennungen führen, um ein authentisches und erfülltes Leben zu führen. Das kann aber auch bedeuten, dass du eben mit deinem Partner zusammen ein Wachstum machst, eine Entwicklung machst, um ein authentisches und erfülltes Leben zu führen. Und Veränderung kommt von innen. Du kannst andere Menschen nicht ändern, du kannst nur an dir selbst arbeiten. Dein persönliches Wachstum, deine Selbstakzeptanz kann dann zu Veränderungen in Beziehungen führen, weil dein Partner entweder diese weiterentwickelte Person dich akzeptieren kann oder eben die Beziehung erfüllt sich. Es unterstreicht, wie wichtig das ist, dir selbst treu zu bleiben, auch wenn es bedeutet, schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich packe dir einen Link in die Shownotes zum großartigen Song von Mike Baum. Schwere Gespräche, leichte Beziehung. Ganz viel Liebe nach Köln für diesen Song und danke dir fürs Zuhören bis jetzt.